Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 29. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Eine neue Studie von der ETH und vom Paul-Scherrer-Institut PSI ist rausgekommen zu den Kosten von Atomkraftwerken. Ja, Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, da geht es natürlich darum, einen Bericht, den Albert Rösti bis Ende Jahr versprochen hat, ein bisschen vorzuspuren. Die Hauptaussage ist, damit neue Kernkraftwerke in Zukunft wettbewerbsfähig sind oder betrieben werden können, müsste der Staat Kernenergie wie auch die Erneuerbaren unterstützen und einen Teil der Risiken tragen. Soweit so bereits bekannt. Im Gegenzug würde aber das dazu führen, dass wir weniger Stromimport im Winter würden haben. Das ist ja klar, weil im Winter die AKWs wunderbare Basisversorgung liefern, wo eben die Erneuerbaren nicht bringen, wegen Nebel und auch weil halt einmal pro Tag die Sonne untergeht und weil der Wind nicht immer bläst. Soweit so oberflächlich. Wenn man dann aber genauer reinschaut, und das hat der Alex Reichmuth gemacht, dann kann man wirklich zeigen, wie die Stromabhängigkeit extrem wird zunehmen, wenn wir eben kein Atomkraftwerk mehr haben. Und zwar auf ein Mass, das natürlich gefährlich ist für ein kleines Land wie die Schweiz und unsere Wirtschaft. Und gleichzeitig, wie wenn man nur auf Erneuerbare setzt, enorme Kosten entstehen, wo ihr, jede und jeder, der eine Stromrechnung bekommt, und das sind glaube ich immer noch alle, am Schluss müsst ihr finanzieren.
Genau, wobei auch betont wird, das finde ich auch noch lustig, damit sie überhaupt ökonomisch wettbewerbsfähig sind gegenüber den Erneuerbaren, die eben staatlich gefördert werden, sagen sie, ja gut, dann müssen halt auch KKW staatlich gefördert werden. Auf Deutsch gesagt, wenn es rein ökonomisch zu und her gehen, müssen wir dann noch die Rechnung anschauen, wenn wir die Erneuerbaren gar nicht unterstützen, in keiner Weise, ob dann nicht Kernkraft ein bisschen ja, kostengünstiger ist, als das dargestellt wird in dieser Studie. Aber was sicher klar ist, und das ist wichtig, es gehört zum Strommix und es würde unser Abhängigkeitsproblem, das wir haben, im Winterstrom auf jeden Fall verringern. Aus meiner Sicht bauen wir halt mehr AKWs. Man sollte einfach so viele AKW bauen, bis wir keine Stromlücke mehr haben im Winter. Das ist ja durchaus möglich. Das ist eine Frage vom politischen Willen. Und da muss man halt politisch die Leute anfangen zu überzeugen. Und das kann man. Und die Studie geht aus meiner Sicht immer noch von wahnsinnig vielen komplizierten Annahmen aus, wo immer noch davon ausgeht, dass eigentlich die Grünen an der Macht sind und 7 Bundesräte und 200 Parlamentarier stellen. Und das ist nicht der Fall, muss man vielleicht eh auch mal mitteilen.
Genau, also vielleicht ein paar von diesen wirklich unwahrscheinlichen Annahmen, die man nimmt für die Erneuerbaren. Also man müsste jedes Jahr 1,7 bis 1,9 Gigawatt an Solarzellen zubauen, um dann wirklich die angestrebte Leistung von 39 Gigawatt im Jahr 2050 zu erreichen. Das ist aber bereits jetzt, wo der Honeymoon ja eigentlich im Moment noch gross ist, nicht der Fall. Letztes Jahr ist die Installationsrate auf 1,5 Gigawatt zurückgefallen. Oder bei der Windkraft, sie rechnen dort mit 8,6 Terawattstunden, also bis zu 9,8% von der Stromerzeugung. Das würde aber 1500 Windräder von einer Grösse von über 200 Meter bedeuten. Und Entschuldigung, das ist noch unwahrscheinlicher, als dass man neue, schöne Atomkraftwerke an den bisherigen Standort, wo sie ja akzeptiert sind, anstellt. Und ich meine, das ist schon noch verrückt, oder wie ein ETH dann einfach Annahmen machen kann, Annahmen, die derart absurd sind, dass am Schluss das Resultat rauskommt, wie man es in der ETH gerne hat. Das ist nicht mehr Wissenschaft. ETH, bitte super zurück zu ganz normalen, ganz bünzligen Wissenschaft gehen.
Genau, man muss es halt dann vielleicht noch im Genaueren anschauen, was ist Paul-Scherrer-Institut, wo die Ideologie nicht so stark verbreitet ist wie die ETH, und man muss dann schauen, welche Leute von der ETH da mitgearbeitet haben. Wenn es die Umweltwissenschaften sind, das ist die linke Abteilung, das ist einfach ein Ausbildungsprogramm für linke Parlamentarier, wo die ETH sowieso schon lange sollte aufheben, aber bringen wir nicht an, dass das passiert. Aber eben, man muss die Studien noch genauer anschauen. Was ich eben auch spannend finde, ist immer, bei den Erneuerbaren wird das ganze politische Umfeld einfach ausblendet, als gäbe es keinen Widerstand gegen Wind, genau. Als gäbe es keinen Widerstand gegen Solar. Und dann tut man immer sagen, bei KKW, dort ist dann der Widerstand sehr gross und deshalb sind dann die Kosten so hoch. Das ist einfach unaufrichtig. Also von dem her, ja, ist ein eine Studie, die ambivalent daherkommt. Gehen wir zurück zu einem anderen Thema, das ähnlich viel mit der Klimafrage zu tun hat. Die sogenannte Hitzewelle. Die hat eigentlich meiner Meinung nach schon sehr interessante Konsequenzen, Dominik.
Ja, es gibt jetzt auch eine Stromlücke im Sommer. Das habe ich gar nicht gewusst. Und zwar am Abend, und man kann das an den Strompreisen ablesen, am Abend braucht man plötzlich wahnsinnig viel Strom. Und zwar natürlich für Klimaanlagen. Und das, obwohl in Europa ja nicht so viele Klimaanlagen installiert sind, noch nicht leider, wie zum Beispiel in den USA. Aber es ist wahnsinnig heiß. Und dann haben wir zwar viel Solarstrom, aber wenn dann die Sonne untergeht, fällt der Solarstrom weg, aber Klimaanlagen laufen natürlich weiter. Und weil es kein Atomkraftwerk gibt, ist es extrem rar, der Strom dann. Und die Strompreise, die springen dann von so rund 60, 70 Franken pro Megawattstunde aufs Zehnfache, auf 700 bis zu 957 Franken, weil eben der Strom rar ist. Und dann ist das Beste, was man haben kann, ist Wasserkraft, also Pumpspeicherkraftwerke in den Alpen. Weil dann kann man am Tag kann man Wasser aufpumpen, oder? Und genau dann, wenn man es braucht, für sehr viel Geld wieder runterlassen. Also ein riesiges Geschäft, das finden wir gut. Aber das Beste für die Sicherheit ist, wenn man unten dran eine saubere, wie ich vorher gesagt habe, einfach eine Basisversorgung durch schöne Atomkraftwerke hätte. Und das bin ich gespannt, oder? Was denn jetzt da wieder die Grünen sagen. Wahrscheinlich eben, wenn sie natürlich, das habe ich schon gesehen, irgendwie in einem Feed von der Lisa Mazzone, der Präsidentin der Grünen. Ja, die Lösung ist dann halt einfach Klimaanlagen verbieten, oder? Wenn da ein Problem plötzlich im Sommer auftaucht.
Genau, Matthias Meyer hat das anscheinend auch im Sonntag von Tele Zürich gesagt. Ja, eben die ganze Diskussion wegen der Klimaanlagen. Das lenke ich natürlich vorab. Wir müssen die Ursachen von der Wärme zuerst bekämpfen und dann kann man dann mal über Klimaanlagen reden. Aber ob wir in der Schweiz den Klimawandel einfach allein können einhalten, indem das Matteo mit Theo Meyer mehr Velo fährt, ich weiss nicht. Langsam habe ich schon ein bisschen das Gefühl, ist auch mal auch ein bisschen eine IQ-Frage, ob man wirklich das Gefühl hat, dass man in der Schweiz wahnsinnig viel machen kann gegen den Klimawandel. Das ist Religion. Wir wollen auch Sünder sein und wir wollen auch uns reinigen, indem wir Velo fahren oder Tesla fahren und so weiter.
Ja, einfach nur zur Ergänzung. Ich meine, es gibt in Bern relativ wenige Restaurants, die klimatisiert sind. Aber eines von diesen wenigen Restaurants ist zufälligerweise La Galerie des Alpes im Bundeshaus. Und ich bin heute dort auch zu Mittag gegessen. Ich erkläre mich schuldig, aber ich bin nie für ein Verbot von Klimaanlagen gewesen. Es war voller Politiker, die wunderbare Temperaturen schön zu Mittag gegessen haben. Matthias Meyer habe ich nicht gesehen, aber ich habe Links und Grüne habe ich dort gesehen.
Also vor allem finde ich, dass die Linken unbedingt jetzt eine Motion lancieren im Parlament, dass man im Parlament nie mehr Klimaanlagen anstellt. Und ich finde auch die Bundesverwaltung, ich finde eigentlich alle die Bundesbeamten, falls sie überhaupt im Büro sind, sie sind natürlich nicht so viel im Büro, sie sind natürlich häufiger im Mazzilli und dort kann man in den Schatten hocken, da braucht man auch kein Airconditioning. Aber falls die Bundesbeamten zwischen der Ferienwohnung und Mazzilli einmal einmal im Büro vorbeikommen, keine Klimaanlage mehr bei der öffentlichen Verwaltung, solange uns Privaten der Bau und der Einbau von Airconditioning extrem erschwert wird. Es ist unmöglich, in gewissen Städten ist es fast unmöglich, dass man muss zuerst sterben, dass man nachher im Kühlraum sitzt, in der Leichenhalle. Dann hat man es dann kalt, dort wird dann schon abgekühlt. Aber sonst darf man das nicht.
Genau.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wenn ihr Silber wollt investieren und wenn ihr das Gefühl habt, die Zeiten sind hart, dann gibt es eine Firma, die euch hilft, wie ihr euer Vermögen könnt schützen könnt. BB Wertmetall. Hört jetzt gut zu.
Was haben Solarenergie, Elektromobilität, KI und Medizinaltechnik gemeinsam? Alles braucht Silber. Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren. Investieren Sie jetzt sicher in Silber. Mit dem S-Deposito von BB Wertmetall. Wenn Sie bis Ende August ein S-Deposito mit einer Zielinvestition von mindestens 100 Unzen und einer Mindesteinzahlung von 1'000 Schweizer Franken eröffnen und den Code Nebelspalter26 angeben, bekommen Sie 1 Unze reines Silber geschenkt. jetzt ein Deposito auf s-deposito.swiss eröffnen und profitieren.
Ja, Guy Parmalin reist wieder einmal auf Amerika als Bundespräsident, wenn man sich das mal vorstellt. Früher sind Bundespräsidenten nie aus dem Land. Nie aus dem Land. Und das war eigentlich gut gewesen. Und erst Adolf Ogi, leider, hat das eingeführt, dass keine Reisen von diesen Bundespräsidenten, das macht das Amt ja so erstrebenswert mittlerweile, weil es natürlich alle finden, und das ist wirklich durch alle Parteien, durch, spielt gar keine Rolle, ob rechts oder links, alle Bundespräsidenten finden das lässig, dass sie ein bisschen in der Weltpolitik schnuppern können. Der Parmalin macht jetzt aber etwas, was ernst ist, wo es wirklich um etwas geht. Das geht
ich
also
nicht sagen. Dominik. Genau, also du tust ihm ein bisschen Unrecht, weil das, ich glaube, es ist wirklich nötig, dass man jetzt das macht, weil es läuft ja eine Frist ab, am 24. Juli muss die USA gemäss einem Urteil vom Supreme Court, läuft dort die Regelung in Sachen Zölle aus, bis dann müssen wir eigentlich eine neue Regelung haben zwischen den USA und der Schweiz. Man verhandelt schon seit Anfang Jahr, man kommt, glaube ich, nicht richtig vorwärts, oder? Und das Problem ist, ja, im Moment hat man 10% Zusatzzölle auf Schweiz Waren, wenn man es effektiv rechnet, weil gewisse Waren ausgenommen sind, sind es sogar deutlich weniger. Wir haben einen guten Deal und eigentlich will man ja, dass der weitergeht. Und darum ist ganz wichtig, dass der Guy Parmalin eben heute in die USA reist und der US-Handelsbeauftragte Jameson Greer trifft. Er ist gerade gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, aufgewertet worden, seine Rolle innerhalb vom Kabinett. Von dem her sicher der richtige Mann, auch wenn wir alle wissen, am Schluss ist es der Donald Trump, der entscheidend ist. Aber die Frage ist jetzt, wie verbindlich kann man schon etwas erreichen? Bis jetzt hat die Schweiz immer gesagt, ja, wir brauchen ein rechtlich verbindliches Abkommen. Das ist natürlich klar, wäre das schön, weil die Schweizer Wirtschaft Berechenbarkeit braucht. Und für das braucht es ein Abkommen, das beide Länder unterschrieben haben und ratifiziert haben. Aber das ist eben in den USA relativ schwierig. Und ich glaube, gemäss NZZ am Sonntag ist es jetzt einmal ein bisschen anders, dass man irgendwie vielleicht weiterhin mit so einem Memorandum of Understanding oder irgendeinem Zwischending schafft, wo einfach dafür sorgt, dass man weiss, was Sache ist, wenn das andere nicht erreichbar ist.
Wobei das, was du sagst, ist natürlich genauso in der Schweiz der Fall. Oder? Dass, wenn wir jetzt sagen wir, ein riesen Abkommen machen, wo wir dann nachher ein Referendum haben und so weiter, Stimmt. Dann geht das auch sehr lang. Und dann kann man es den Amerikanern nämlich auch nicht verkaufen. Und ich weiss, dass es in der Verhandlungsdelegation von der Schweiz Leute gibt, die eben sagen, schauen, wir machen die Amerikaner eher das Angebot, dass wir sagen, das und das und das und das können wir sehr schnell umsetzen, auf dem Verordnungsweg, dann geht es relativ schnell, dann ist es auch sehr berechenbar, aber so ein globales Abkommen, das sehr viele Sachen beinhaltet, das wird in den politischen Mühlen zerrieben und vor allem geht es lang. Und von dem her glaube ich auch, der pragmatische Weg ist einfach, die Amerikaner wirklich anbieten, da, wo man sehr schnell kann umsetzen kann, wo sie dann auch etwas spüren, dann haben sie nämlich den Spatz in der Hand und nicht auf dem Dach. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Erfreuliches Thema, Rekrutenschule. Rekrutenschule fangen an. Das ist immer ein riesen Event auf eine Art. Früher noch viel verrückter gewesen, weil natürlich alle haben müssen ins Militär. Heute gehen ja die Studenten und die Akademiker nicht mehr ins Militär, sondern man lässt Unterschicht antraben in Armee und dann tut man nachher demonstrieren gegen den Krieg. So sind die heutige, so ist die heutige Elite eine dekadente, Egoisten-Elite. Mit Elite hat es nichts mehr zu tun. Gehen wir zu der RS. Dominik.
Darum loben wir doch alle, die Matura gemacht haben und jetzt einrücken. Wirklich muss man sagen, ihr seid das Modell, man macht auch weiterhin Machtdienst und man rückt ein. Heute Start von der Rekrutenschule 2026, also von der Sommerrekrutenschule, 8'289 Rekrutinnen und Rekruten sind eingerückt. Das sind auch 295 Frauen sind da drunter. Und das Interessante finde ich, dass das VBS schreibt, es sei jetzt konsequent, dass man die ganze Rekrut- und Kaderschule auf Verteidigungsfähigkeit von der Schweiz ausrichten. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, den ich wirklich verrückt finde, im Rüstungsprogramm 2025 hat man ja Mini-Drohnen angeschafft und bereits jetzt, also ein halbes Jahr später, tut man die in der Rekrutenschule zur Verfügung stellen und zu, die Rekrutinnen und Rekruten an denen ausbilden. Ich weiss nicht, ob es je irgendeine Waffe oder ein Instrument in der Armee gegeben hat, wo man innerhalb von einem halben Jahr bereits die Ausbildung angefangen hat. Das sind, finde ich, eigentlich positive Zeichen.
Genau, und jetzt muss ich gleich noch schnell eine kleine Kritik an Dominik Feusi anbringen. Natürlich politisch korrekt, Rekrutinnen und Rekruten. 295 Rekrutinnen und über 8000 Rekruten rücken ein. Ich finde, ich bin total einverstanden, dass man bei den Lehrern nur noch sagt, Lehrerinnen, weil dort ist das Verhältnis etwa auch so, 295 Männer auf 8000 Frauen. Cool. Also man kann es ja so machen. Aber es zeigt eben auch, dass eigentlich einer der grössten Fehler war, die deutsche Sprache so gut zu vergewaltigen. Rekruten war weder weiblich noch männlich, sondern einfach Rekrut. Mensch, der ins Militär geht. Nein, aber ist gleich. Gut, wir gehen aber weiter. Wir sind zufrieden, Martin Pfister. Das haben sie gut gemacht. Endlich wissen die jungen Leute wieder, dass es um Landesverteidigung geht. Genau. Und nichts anderes. Und das ist die wichtigste Aufgabe, die wir Bürger übernehmen und der Staat uns darf zwingen. Das ist wirklich sehr selten und deshalb sind die Leute alle zu loben. Gut, du, Dominik, bist letzte Woche in London gewesen, bei einer wichtigen Konferenz von, ja, man kann so sagen, von den liberal-konservativen Internationalen mit sehr, sehr vielen wichtigen Leuten, unter anderem der Daniel Hannan. Erzähl, was ist passiert?
Ja, es ist die Konferenz, die jährliche von der Alliance for Responsible Citizenship, und es ist sehr eine tolle Konferenz gewesen. Natürlich nicht jeder Redner ist gleich gut gewesen, aber es ist wahnsinnig, was für mich, weißt, wirklich zum Ausdruck kommt, was mir eben auch an den Liberalen in der Schweiz ein bisschen fehlt. Oder das Bewusstsein, dass es ist nicht nur eine wirtschaftliche Freiheit, die wir gut finden, sondern es ist das gute Leben, es ist das schöne Leben, es ist das Leben auch mit gewissen gesellschaftlichen Normen, wo nicht der Staat tut irgendwie legiferieren, weil dann müssen wir ja jedem Ecken einen Polizist haben, der dann die einfordert. Nein, es braucht Normen, die wir als Gesellschaft für verbindlich erklären. Dazu gehört ein Stück weit Patriotismus, dass man das Land gerne hat. Es gehört Anstand dazu, es gehören Formen dazu. Die sind zwar dort in London ein bisschen schwierig einzuhalten, so Äußerlichkeiten, weil es wahnsinnig heiß war und man hat keine Aircondition gehabt, einmal die ersten zwei Tage. Und nachher so eine Alarme. Aber trotzdem, anständig schwitzen, das haben wir ja mal gelernt. Man muss halt etwa mal ein Hömmli wechseln. Aber es gehört eben auch zum guten Leben von einer Gesellschaft und zum Funktionieren vom guten Leben gehören auch gewisse moralische Grundsätze dazu. Es gehört ein Glauben dazu. Es gehört dazu das Bewusstsein, wie man sich verhält gegenüber Leuten, die vielleicht einen anderen Glauben haben oder von einem anderen Ort herkommt. Das ist bei sehr vielen Referaten wichtig gewesen, dass man das wieder entdeckt und dass der Westen nur überlebt, wenn er auch davon redet. Es ist zum Beispiel auch gesagt worden, das Problem von der Integration, das ist auch eine Aussage von Daniel Hannan, ein Brexiteer, ein ganzen jetzt Direktor vom Institute for Economic Affairs. Ich habe ein Interview gemacht mit ihm über den Brexit. Aber seine Aussage war auch, warum haben Leute aus dem Islam ein Problem mit der Integration? Ja, weil wir nie davon reden, in was rein, in welche Moralvorstellungen, in welche Freiheitsvorstellungen sie sich sollen integrieren. Wenn wir ständig nur sagen, wie schlimm der Westen ist und wir sind die Unterdrücker von der Welt und Kolonialisten und so, weiss was gewesen, dann wissen die gar nicht, was sie sollen machen. Wir müssen mehr davon reden, was das Konzept ist vom Westen, was der Westen ausmacht, warum wir am Schluss die beste Gesellschaftsnorm ist von der Welt. Und man hat gesagt, nach dem Age of Deconstruction von der woke Linken kommt jetzt die Age of Reconstruction. Das ist vielleicht ein bisschen vollmundig angekündigt, aber man hat es können spüren. 4000 Leute sind da gewesen, alles interessante Personen. Ich habe viele Gespräche geführt mit Leuten, die Podcasts machen, die interessiert sind am Weitertreiben von diesen Gedanken, was der Westen muss machen, um als Zivilisation wieder zu überleben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den der Hannan macht und auch wirklich intelligent, weil es ist völlig richtig, solange der Westen auch sagt, wir sind eine Ansammlung von Sauhunden. Wieso genau. Wird man sich in ein System von Sauhunden integrieren? Nein, will ja niemand ein Sauhund sein. Also denken die Muslime, ja, wieso soll ich ein Sauhund werden? Das ist wirklich ganz wichtig. Man muss wirklich ein positives Bild von unserer Gesellschaft, nicht unkritisch, es gibt ja ein paar Sachen, die man kritisiert, aber nicht das Grundsätzliche, dass man nämlich den Westen hasst. Und das ist da, was die Linke die ganze Zeit verbreitet. Und weil das heute praktisch, nein, nicht praktisch, es ist das Establishment, es ist die unsere akademische Elite hasst sich selber und ist ganz erstaunt, dass dann die Leute, die aus anderen Ländern kommen, das Gefühl haben, ja, wieso sollte ich denn so werden wie er? Passen ihr euch selber. Gut, gehen wir zum letzten Thema, das auch zu tun hat mit den Klimaanlagen und wo er zeigt, was für einen guten, pragmatischen Umgang die EU-Kommission in Brüssel mit der Frage der Klimaanlagen hat, wo er zeigt, dass der Feudalismus lebt, er lebt, und zwar in Brüssel, Dominik.
Genau, also Brüssel ist ja auch, also auch in London ist es wahnsinnig heiß gewesen, und ich habe nur noch eine kurze Anekdote, ich habe ein Hotelzimmer gehabt, wo man, weil London ja auch ein Hotspot ist von Einbrüchen und so, wo man nur so 15 cm können aufmachen, aber als richtiger Schweizer habe ich natürlich ein Sackmesser dabei gehabt, ich habe dann das einfach abgeschraubt, was das verhindert hat, und am letzten Tag wieder angeschraubt, so macht man das. In Brüssel ist es auch heiss, im Berlaymont-Gebäude, das ist das komische Y, wo die EU-Kommission und alle die, nicht alle, nur ein kleiner Teil der Bürokraten, 3000 Leute vor sich herangeschwitzt haben. Und weil die Klimaanlage dort letztlich zu wenig Strom gefunden hat, das ist wirklich ein Stromproblem, wahrscheinlich weil auch in Belgien tut man auf Windrädli setzen oder auf weiss nicht was, hat man müssen die Klimaanlage runterfahren. Und was hat man gemacht? Man hat sie nur im ersten bis zum siebten Stock runtergefahren. Weil ab dem achten Stock bis zum 13. Stock arbeitet der EU-Kommissär. Im 13. Stock ist dann auch noch das Büro von der Ursula von der Leyen und sie wohnt ja auch noch dort. Das ist wirklich, also der klassische, wirklich, wie du gesagt hast, der Feudalismus. Ich und die meinen, wir wollen weiterhin schön in gekühlten Büro sitzen und arbeiten, alle ein bisschen weiter unten, 1. bis 7. Stock. Die haben halt Pech gehabt, die mussten schwitzen. Und interessant ist, die Bildzeitung bringt auch empörte Zitate von Mitarbeitern, die sagen, also so können es nicht weitergehen. Das sei eigentlich gemein, wie da Ursula von der Leyen mit diesen Mitarbeitern umgeht.
Na gut, tut mir leid, beim Louis XIV. Ist es auch so gewesen. Und dann mussten hohe Adlige das Fudi putzen, Louis XIV. Das ist bei der Ursula von der Leyen noch nicht der Fall. Aber vielleicht kommt das auch noch, dass hier arme Beamte von der EU-Kommission so behandelt werden. Nein, gut, das war es. Bern einfach an dem 29. Juni 2026. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Und was immer noch gilt, heute und morgen. Und auch in Brüssel. Könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht's gut.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch